Hallo liebe Filmjunkies, herzlich willkommen beim neuen Filmjunkies Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei ist heute der
Adam.
Jo. Herzlich willkommen Adam, vielen Dank, dass du hier bist. Ja. Wir sind heute hier, um über Hangover zu reden. Konkreter eigentlich über Hangover 3, aber wir haben gedacht, wir holen mal ein bisschen aus und sprechen auch nochmal über die ersten beiden Teile. Wir haben Hangover 3 jetzt in der Pressevorführung sehen können. Wahrscheinlich kommt dieser Podcast ungefähr zum Kinostart raus, damit ihr euch den dann auch genüsslich entweder vor dem Kino oder danach anhören könnt. Und bevor wir zum aktuellen Teil kommen, Hangover 3 von Todd Phillips, kommen wir vielleicht kurz auf die ersten beiden Teile zu sprechen, besonders der erste Teil. Aber auch der zweite, zumindest was die Finanzen angeht, ziemliches Phänomen. Teil 1 hat aber damals ziemlich eingeschlagen. Das müsste 2009 gewesen sein.
So ungefähr, ja.
Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Also es war schon irgendwie damals, also das hat so ein bisschen auch so einen Trend losgetreten, oder? R-rated Comedy, die auf einmal Fall, irgendwie durch die Decke ging. So.
Aber ich glaube, bis auf Ted hat es dann auch niemand mehr so sehr kommerziell geschafft wie Hangover.
Ja, außer also, vielleicht der Nachfolger dann noch.
Aber, genau.
Ja.
Verständlich ist das vielleicht gar nicht mal so sehr. Ich weiß gar nicht. Ich bin nicht der größte Fan der Hangover-Reihe. Den ersten fand ich, glaube ich, noch ganz witzig. Der zweite ist ja dann bekanntermaßen dann so ein Rehash sozusagen.
Können wir gleich nochmal genauer drauf kommen, ja. aber ich glaube, man darf nicht vergessen, also was so auch im Zuge nach Hangover so alles kam. Also ich glaube, es hat schon so ein bisschen so einen Trend losgetreten und im Nachhinein vermischt man das so ein bisschen und sagt so, ja, ist ja alles irgendwie das Gleiche, aber ich glaube, es war schon damals so ein bisschen was Neues, also relativ radikal. Gut, klar, früher gab es dann auch schon mal irgendwie American Pie und so, die auch schon ein bisschen, die sind ja bestimmt auch R-rated, nehme ich mal an.
Ja, ja.
Genau, aber das hat es nochmal so eine Stufe draufgesetzt. Und halt der Cast, ne, muss man sagen. Ja. Bradley Cooper, Zach Galifianakis und Ed Helms, mehr oder weniger zu Stars geworden durch den Film.
Also ja, aber ich glaube fast eher Bradley Cooper und Zach Galifianakis mehr als Ed Helms.
Ja, das auf jeden Fall. Das unbestritten.
Bradley Cooper kennt man ja vielleicht schon als Serienjunkie aus Alias, ganz früher mal, so ab 2004, 2005 ungefähr. Und seit Hangover spätestens, hat er da einen steilen Aufstieg nach oben gemacht und ist jetzt quasi auch mit der Oscar-Nominierung belohnt worden für Silver Linings. Ja. Was ich auch vor 2 Jahren bestimmt nicht gedacht hätte, dass das mal passiert.
Richtiger, wer hätte das 2009 dann wahrscheinlich gedacht, als er Hangover gemacht hat. Ja, und Zach Galifianakis, denke ich mal, hat dem Franchise auch viel zu verdanken. Ja. Ich weiß nicht, wie groß er in den USA vorher schon war.
Er war natürlich als Stand-Up-Comedian unterwegs, jetzt schon seit ein paar Jahren. Und er hatte auch bei HBO die grandiose Serie Bored to Death am Start, wo er zu sehen war in 3 Staffeln. Das sollte man auf jeden Fall nachholen.
War er da, was er nicht gemacht hat. War das seine Serie?
Er war ein Nebendarsteller. Der Hauptdarsteller war Jason Schwartzman. Und dazu gab es noch Ted Danson und Jason Schwartzman waren Autor. Und dann haben sie immer so Krimifälle gelöst in der Serie. Sehr schön. Ja. 30 Minuten bei HBO. Also wer das Format kennt, der weiß, was ihn da ungefähr erwartet.
Genau, aber ich denke mal, das habe ich auch in meiner Kritik, die ich schon angefangen habe, zu Hangover zu schreiben, nach unserem Kinobesuch geschrieben, dass Zach Galifianakis, denke ich mal, gerade dadurch auch außerhalb der USA bekannter wurde.
Auf jeden Fall, ja.
Gut, er hat jetzt nicht so viele andere Filme gemacht. Er hat jetzt noch den mit Will Ferrell.
Hat er nicht noch den mit Robert Downey Jr. gemacht?
Due Date, Stichtag. Stichtag. Ich weiß nicht, wie gut die Sachen jetzt gelaufen sind, aber ich sag mal, ohne Hangover hätten die wahrscheinlich nicht existiert oder wären zumindest gar nicht in den deutschen Kinos irgendwie großartig angelaufen. Ja, ich muss sagen, Hangover fand ich damals auch, du hast schon gesagt, es ist eigentlich simpel, ne? Also es ist ziemlicher Hau drauf Humor. Fand ihn aber auch doch unterhaltsam, weil er so kompromisslos dann irgendwie doch ist und es war eine nette Idee, die Schauspieler waren neu, es war auch mal wieder was Originelles, ne? Es war nicht irgendwie ein dritter, zweiter, fünfter Teil von irgendwas.
Bis dann der zweite Teil kam.
Richtig. Und das ist wirklich die Franchise-Hölle von Hollywood, die dann auch Hangover irgendwie geraten ist. Nochmal kurz zu Hangover 1, also was ja irgendwie auch, da haben auch schon viele Leute, glaube ich, drüber geschrieben und so ganz interessant ist, dass das ja auch keine Komödie mehr im eigentlichen Sinne, aber was ganz interessant ist, es werden eigentlich nicht mehr wirklich Witze gemacht oder Jokes aufgebaut oder so. Es geht einfach nur darum, krasse Sachen zu zeigen.
Das stimmt, ja.
Und rumzubrüllen und so. Es ist ja jetzt nicht so, als wären die sonderlich, wenn da irgendwie sonderlich.
Das ist auch eine Art von Humor. Ja, einfach Leute brüllen sich an. Also ich meine, wenn New Girl guckt und die Figur Schmidt kennt, der kennt es ja auch. Die brüllt eigentlich auch nur die ganze Zeit.
Ja, richtig, ist auch so. Und Zach Galifianakis, der so diesen Alan spielt, der irgendwie nicht so ganz beisammen ist. Dämliche Sachen sagt, ohne dass die jetzt an sich irgendwie einen Gag beinhalten. Also,
er ist halt so verblendet und er ist auch so konsequent verblendet und das ist natürlich auch für mich, glaube ich, so die rettende Sache des Franchises. Also wenn Zach Galifianakis und sein Charakter Al nicht wäre, dann fände ich den Film, glaube ich, überhaupt nicht witzig. Also ich meine, Bradley Cooper und Ed Helms sind ja sozusagen zwei straight men, die ihnen entgegengesetzt werden. Und Bradley Cooper ist jetzt noch der Schönling, Ed Helms ist so ein bisschen der Tollpatsch, der nach Anerkennung strebt, ja immer so von Schwiegereltern oder von seinen Kollegen oder überhaupt, dass er anerkannt werden möchte, dass ein Zahnarzt ja auch ein richtiger Arzt ist oder solche Sachen.
Das ist auch ganz interessant, also das sieht man in den USA nicht so. Also ich glaube, hier haben Zahnärzte jetzt nicht so einen schlechten
Ruf. Ja, nee.
Ja, dann gab es dann den Nachfolger, der wahrscheinlich unvermeidbar war nach, wir haben es uns hier nochmal rausgesucht, also Hangover 1 hat international knapp 470 Millionen US-Dollar eingespielt.
Schon nicht schlecht, ja.
Schon Wahnsinn für eine Komödie. Hast du im Kopf, was Ted?
Ted hat die 500 Millionen geknackt neulich.
Also auch,
der ist jetzt, glaube ich, die erfolgreichste Rated-R-Comedy, die es gibt. Davor war es, glaube ich, mal Beverly Hills Cop 3 oder so.
Ja. Obwohl, ich habe ja die Zahlen, also Hangover 2 hat dann nochmal eine Ecke mehr eingespielt. 586 Millionen US-Dollar.
Und da muss man ja auch dazu sagen, dass da keine Boni dabei sind, also kein 3D- oder IMAX-Aufschlag oder so, sondern einfach nur normale, also inflationär nicht bereinigte Ticketpreise. Da zahlst du natürlich auch deine 10 Dollar oder so in den USA, wenn du den sehen möchtest. Aber jetzt nicht 15 Dollar, weil du noch eine 3D-Brille bezahlen musst oder irgendwie.
Nee, klar, weil also momentan purzeln ja irgendwie die Rekorde auch im Boxoffice, aber meistens durch 3D-Filme. Das ist ja bei Iron Man gehabt, ne? Ohne 3D wäre das wahrscheinlich nicht ganz so hochgegangen. Also wäre es auf keinen Fall so hochgegangen. Man müsste, das finde ich immer ein bisschen schade, dass eigentlich im US-Boxoffice oder international wird eigentlich nur immer in Geld gerechnet, ne? Genau. Selten in Zuschauern. Hier in Deutschland weiß man dann eher meistens die Zuschauerzahl, was teilweise ein bisschen interessanter dann eigentlich noch wäre. Ja, Hangover 2 kam dann 2011, die ganze Crew war wieder dabei.
Ja.
Ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern, wie groß war denn die Rolle von Ken Jeong, also Mr. Chow
im ersten Teil, da also war, glaube ich,
war sie dann schon ein bisschen größer.
Im ersten war er halt noch so erfrischend, weil er, glaube ich, aus dem Kofferraum rausgesprungen ist, durfte, glaube ich, auch nackt sein, ja genau, und war noch nicht so ganz penetrant nervig, wie er sich dann später gemausert hat, aber irgendwie hat sich das ja dann irgendwie geändert im Verlauf der Reihe. Ich kann mich aber, glaube ich, auch nicht mehr super konkret an seine Rolle im ersten Teil erinnern.
Ich glaube, die war auf keinen Fall so groß wie im zweiten und dann vom dritten gar nicht so
schnell. Im dritten hat er ja fast eine Hauptrolle.
Richtig, da kommen wir gleich noch drauf. Hangover 2, ja, da war dann schon echt, eigentlich bin ich so mit frohem Mut irgendwie reingegangen, auch mit einem Kumpel. Ich war mal wieder zu Hause in der Heimat, habe einen Kumpel besucht, kann ich mich daran erinnern. Also ja, schauen wir Hangover 2, ist bestimmt witzig so und ich habe auch gelacht im Kino, so, aber das war dann, wenn man so als Kritiker dann rangeht und sich das durch den Kopf gehen lässt, dann dachte man, ja, ist schon ganz schön faul. Also man hat wirklich irgendwie fast den Film 1:1 kopiert, nochmal nur in einem anderen Setting.
Ja.
Aber weiß ich nicht, wenn es im ersten Teil einen Witz mit einem Tier geben musste, dann muss es den im zweiten Teil auch geben.
Und im dritten Teil auch.
Ja, genau. Genau, also im dritten ist es ja noch... Ich weiß nicht,
Also im zweiten Teil gibt es natürlich das Äffchen, was ich natürlich ganz süß fand und so. Und dass es Sachen klaut und mit Drogen dealt und so. Ja. Ist natürlich ganz nett, aber jetzt auch nicht so super toll oder so.
Ja. Also da kann man schon sagen, okay, ein bisschen faul, passiert wieder das Gleiche. Und aber was sie dann allerdings gemacht haben, ist, dass sie den Krassheitsfaktor irgendwie versucht haben, nochmal eine Stufe höher zu drehen. Also den Leuten, den Charakteren passieren irgendwie noch heftigere Sachen. Es artet noch viel mehr aus oder... Und zumindest kann man da sagen, okay, da haben sie versucht, irgendwie noch eine Schippe draufzulegen.
Ja.
Also, liebe Hörer, merkt schon, wo es hingeht. Wollen wir schon zum dritten Teil kommen? Oder
ja, ich denke schon.
Ja.
Oder? Gibt es noch irgendwas zum zweiten zu sagen?
Nee, also wie gesagt, das ist aber jetzt halt die große Frage. Was machen sie jetzt mit dem dritten Teil? Sie haben irgendwie so ein bisschen die Kritik einstecken müssen. Habt jetzt nochmal das Gleiche gemacht. Und ich war dann auch schon ein bisschen überrascht, dass überhaupt ein dritter Teil kam. Dann auf einmal...
Ja, da hat natürlich das Geld gesprochen. Und dann hieß es, jetzt sollte vielleicht doch mal ein dritter Teil kommen.
Irgendwie die Kritik werden schlechter, das Geld wird mehr. Ja, was macht man? Aber gut, dann habe ich irgendwie gedacht, ach, warum nicht? Die machen jetzt einen Abschluss von der Trilogie. Vielleicht wird es nochmal ganz cool. Diese haben nochmal alle Leute dabei. Und ich habe es halt so gesehen... Bradley Cooper, Zach Galifianakis und Co. hatten erstmal Todd Phillips, glaube ich, einiges zu verdanken durch Teil 1. Und dass sie deswegen dann auch nochmal, zumindest jetzt das dritte Mal, nochmal zurückkommen. Weil ich glaube, zum Beispiel Bradley Cooper,
hat
es nicht nötig. Ja. Ich weiß nicht, wann die da angefangen haben zu drehen oder zu planen. Das war vielleicht auch vor seinem Oscar-Erfolg irgendwie. Ne? Aber jetzt bei dem letzten Teil, nachdem ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, müssen eher die Macher dankbar sein, dass die Schauspieler dann nochmal zurückkamen.
Genau.
Ja, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt hier von der Story groß verraten.
Wir versuchen wollen. Uns erstmal zurückzuhalten und kommen vielleicht am Ende nochmal
zu. Ja, machen nochmal einen kleinen Spoiler-Teil und versuchen jetzt einfach nur so eine grobe Bewertung für euch abzugeben, ob es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Und also ich war ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe am Anfang, wie gesagt, war ich relativ kritisch mit dem dritten Teil, bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, naja, ach, vielleicht, die Schauspieler sind mir über die Jahre auch sympathischer geworden. Ja. Und Zach Galifianakis finde ich ziemlich lustig, teilweise auch irgendwie echt ein komödiantisches Genie, wie ich finde. Also man muss schon irgendwie auf den Humor stehen.
Das ist also es gibt ja so eine Websäge, My Two Ferns heißt sie, glaube ich, und die ist wirklich
Between toll. Two Ferns.
Between Two Ferns, ja. Genau. Und das ist einfach, was er da zum Oscar zum Beispiel fabriziert hat, das ist einfach.
Ja, da hat er immer sehr prominente Gäste und sitzt eigentlich nur eher zwischen zwei Fahnen,
genau.
Also zwischen diesen Pflanzen und interviewt diese Leute. Es ist natürlich gestellt, also die Leute haben schon.
Also ja, doch, ich weiß,
sie haben, gestellt, sie haben einen Text und sie wissen auch, dass es alles nicht so ernst gemeint ist. Und ja, es ist so, weiß nicht, wie kann man das nennen, so Deadpan-Humor.
Ja, genau. Ganz also, genau.
Ja, es ist sehr absurd und wer sowas mag, also es geht so ein bisschen auch in die Richtung Will Ferrell und ja. Co., obwohl Will Ferrell vielleicht noch ein bisschen mehr auf klassische Gags setzt und Zach Galifianakis noch ein bisschen mehr auf das Bizarre, einfach, indem er einfach irgendwas Bizarres in den Raum wirft und das dort so stehen lässt. Und nee, und deswegen, ich mag die eigentlich auch alle und Bradley Cooper auch, also ich finde es auch gerechtfertigt, dass er jetzt so weit oben quasi mitspielt.
Bei den ist ja auch ein hübscher Mann eigentlich.
Ja, ne? Das kommt noch dazu. Schöne Frisur. Immer gutes Hemd an.
Gute Augen.
Ja. Und ja, gut, Ed Helms. Ja. Aber zum Beispiel habe ich mich drauf gefreut. John Goodman wurde angekündigt. Ja. Der große, als der große Bösewicht.
Aber wie fandst du denn John Goodman?
Verschenkt, würde ich sagen. Ja. Wie oft kommt er vor? Vielleicht zweimal oder dreimal?
John Goodman ist für mich, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu spoilerisch, aber er ist so eine Expositionsmaschine in dem Film. Ich weiß nicht, ob er zustimmt. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig strukturiert, wie die Figur eingeführt wird.
Ja.
Sie muss die ganze Zeit irgendwelche sie muss eigentlich den Plot in Gang bringen. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Hm. Er redet teilweise 10 Minuten am Stück, um die Situation gerade mal zu erklären, warum die Figuren jetzt das machen müssen, was sie machen müssen.
Das finde ich irgendwie. Also, sehr, sehr faul auch in einem Sinne. Also so, die ersten 10 Minuten haben so ein, zwei Gags und dann kommt erstmal Exposition.
Aber der Gag, der da am Anfang kommt, der ist auch nicht, ich weiß nicht.
Ja, das ist sehr aus dem Zusammenhang gerissen.
Ja.
Ja.
Und weil man es konnte, glaube ich, weil man das Budget hatte von über 100 Millionen. Inzwischen hat man einfach da mal diesen Gag gebracht, keine Ahnung, ein bisschen merkwürdig
ist. Ja, also, um jetzt nicht zu vage zu bleiben, man kann ja kurz sagen, also die Jungs sind am Anfang zusammen und werden dann wieder auseinandergerissen. Ich glaube, das ist nicht das große Geheimnis und müssen sich dann sozusagen wieder auf so eine Art Roadtrip begeben. Und es ist auch interessant. Man hat im Vorhinein auch gesagt, oh, sie kommen zurück nach Vegas.
Ja.
Das war so das große Ding. Am Anfang, dann hieß es noch immer, Mexiko, Tijuana. Ja. Und beides solche Partystädte und man erwartet jetzt, da geht es jetzt richtig rund nochmal im letzten Teil und im Endeffekt passiert nicht sehr viel Spektakuläres,
vielleicht
muss ich sagen.
Das verpassen auch wir auch die Genialität dieser Finte, dass da eben nichts Spektakuläres passiert.
Also wenn man denkt, okay, nach Teil 2, wo sie ja echt Bangkok da unsicher machen und da muss ich auch sagen, das kam da zumindest ganz cool rüber, dass es so eine dreckige Stadt war. Und ich hatte auch ursprünglich gedacht, dass der Film jetzt halt in Mexiko spielt oder so. Das war am Anfang noch nicht bekannt, dass sie dann auch wieder nach Las Vegas gehen. Und dachte, ja, warum nicht? Da kann man dann nochmal richtig die Sau rauslassen. Und es sind so im Endeffekt eigentlich nur so Orte, um dann so kleine Comedy-Set-Pieces einzubauen. Es gibt so eine Szene, wo es darum geht, dass sie in ein Haus versuchen reinzukommen. das hätte man auch überall anders auf der Welt drehen können. Es hätte jetzt überhaupt nicht Mexiko oder so sein müssen. Ne?
Ja.
Oder da hätten sie nicht da über die Grenze müssen. Ja, und ich würde sagen, also wir haben es schon gesagt, das Drehbuch am Anfang ziemlich sloppy.
Ja.
Und dann, was ich direkt zu dir gesagt habe, nach dem Kinobesuch ziemlich underwhelming, das Ganze.
Ja.
Weil ich mit deutlich mehr Absurditäten.
Also man lächelt halt öfter mal oder man schmunzelt, aber so richtig lautes Lachen ist mir jetzt, glaube ich, nicht passiert.
Ja. Und obwohl der Kinosaal relativ voll war, war das auch nicht wirklich die Superstimmung. Ne?
Eben.
Ja. Ich weiß nicht, klar, es ist immer was anderes, wenn man es irgendwie
in der Presseverführung sieht,
mit den hartgesottenen Kritikern, die keine...
Aber ich sag mal so, wenn mir ein Film normalerweise gefällt, dann halte ich mich auch mit dem Lachen nicht zurück. Aber hier...
Ich glaube auch, dass das die anderen Kritiker auch nicht machen. Man sagt dann immer so in so einem Review, in der Pressevorführung, ja, da ist immer so schlechte Stimmung, die wollen alles mies machen, finde ich. Ich habe zum Beispiel Der Diktator, Sacha Baron Cohen.
Ja, den habe ich auch gesehen. Ja.
In der Pressvorführung gesehen, da wurde eigentlich ziemlich viel gelacht.
Da habe ich auch sehr viel gelacht. Ja,
also das hat auch, der war im Nachhinein jetzt auch nicht übermäßig brillant.
Natürlich nicht.
Aber da muss ich sagen, war die Stimmung viel, viel besser. Ja. Und da haben die Gags echt mehr gezündet. Vielleicht kann man noch drauf eingehen, wir haben es eben schon gesagt, Ken Jeong, irgendwie eine deutlich größere Rolle, fast die Hauptrolle.
Fast die Hauptrolle,
ja. Zach Galifianakis in diesem Film, was ich auch ein bisschen schade fand, während es im ersten Teil noch ein bisschen ausgeglichener war. Ne?
Also, aber ich glaube, da hat man erkannt, das kommt beim Publikum an, vielleicht ist es so entstanden, dass man sich so eine Focus Group geholt hat und gesehen hat, aha, Galifianakis funktioniert, Ken Jeong funktioniert, lass uns doch da mal ein bisschen mehr machen und die anderen ein bisschen in den Hintergrund drücken.
Oder? Ja, klar, das wäre also so ein typisches Money-Making-Hollywood-Denken. Ne? Aber dass man das dann so knallhart durchzieht, also das hätte man ja dann schon auch im zweiten Teil so machen können, also schätze ich mal zumindest.
Also ich glaube, in einem unserer letzten Podcasts, wo wir mal über den Hangover-Trailer gesprochen haben, habe ich auch schon gesagt, dass mir Ken Jeong mittlerweile fast auf die Nerven geht. Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich das zumindest gesagt. Und jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich das ein bisschen relativieren, dass er mir nicht so sehr auf die Nerven ging, wie ich dachte, dass er mir auf die Nerven geht. Also ich meine, er verstellt immer noch seine Stimme so merkwürdig, so diese Schaustimme ist ein bisschen nervtötend, aber sonst... naja, nee, also die Sprüche, die er reicht, sind so flach teilweise.
Ja.
Und manchmal lacht man nur so ein bisschen aus Mitleid, weil es irgendwie so dumm ist, was er sagt. Zum Beispiel, I love cocaine oder so. Während er irgendwie über eine Stadt fliegt.
Ja, das ist halt das Problem, ne? Wenn du, wie wir schon gesagt haben, wenn du einen Film hast, der eigentlich in diesem Sinne keine Gags hat, sondern einfach nur bizarre Charaktere und Situationen, dann werden, umso öfter du die Charaktere siehst, wird es natürlich immer langweiliger sozusagen. Ja. Ich würde es auch nicht sagen, dass nur weil Ken Jeong jetzt größer ein Part spielt, dass es das kaputt gemacht hat.
Nee.
Also ich habe auch immer noch ab und zu über ihn geschmunzelt. Und es geht einfach nur darum, dass auf der anderen Seite mir von den anderen Figuren zu wenig dann kam. Und wie gesagt, also Ken Jeong höchstens dann noch halt, ja, also ich sag mal, vielleicht ist Alan eher die Hauptfigur und Ken Jeong ist dann fast schon der am zweitmeisten zu tun
hat. Aber es geht auch ein bisschen um die Freundschaft dieser beiden Figuren.
Ja, aber das ist auch so bizarr. So eine nicht Beziehung in den Mittelpunkt eines Films zu stellen. Das sind ja beides total bizarre Figuren. Und also wenn man das macht, dann hätte man das auch irgendwie klarer machen müssen. Also da war jetzt emotional bist du da ja überhaupt nicht involviert. Also,
das stimmt.
Während im ersten Teil ging es ja auch noch so ein bisschen darum, dass Alan irgendwie dazugehören will zu der Gruppe und irgendwie so ein Manchild ist. Mhm. Und also ich finde, der ist jetzt so abgehoben, dieser Charakter, dass ich da irgendwie auch nicht mehr...
Ja, ich frage mich, ob man Sympathien mit Alan hat oder ob man ihn inzwischen akzeptiert, dass er so over the top ist.
Ja.
Weil er zum Beispiel seine Mutter wie Dreck behandelt. Also ich meine, das geht ja gar nicht, wie er die behandelt eigentlich. Natürlich schmunzelt man darüber, aber eigentlich ist diese Figur ein vollkommenes Arschloch.
Ja.
Also ich weiß manchmal halt nicht, was ich davon halten soll.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem des Films. Also dass man dann überhaupt keine Beziehung... Man müsste dann eigentlich, ja, im ersten Teil hat man dann vielleicht noch Bradley Cooper eher, der versucht aus... Ja, der immer so der Mann mit dem Plan ist und versucht irgendwie aus den Situationen rauszukommen. Und Ed Helms auch, ja, wo du, wie du gesagt hast, der Straight Guy ist, um dem es einem auch da leid tut, dass er in so krasse Situationen gerät und so. Und das fällt alles so ein bisschen weg in dem dritten Teil, finde ich.
Ja.
Können wir noch was sagen zu den...
Justin Bartha, können wir zu Justin Bartha sagen, der die größte Rolle in der Hangover-Geschichte hat, die aber immer noch relativ klein ist.
Ja. Was denkst du, woran das liegt? Ich habe eigentlich... sowohl beim zweiten als auch beim dritten Teil irgendwie damit gerechnet, dass sie es halt mal den Spieß umdrehen und dass er wirklich dazugehört.
Ich weiß es nicht.
Und habe auch andere Leute schreiben oder sagen hören, ja, man merkt aber, wenn er mit den anderen Leuten spielt, dass da irgendwie die Chemie auch nicht stimmt. Dass es dann, dass es eigentlich so sein muss, dass er dann irgendwie weg ist. Also,
das ist halt jetzt auch vielleicht schon so ein bisschen Running Gag, aus dem man nicht mehr entkommt. Ich weiß es nicht genau. Also verraten wir zu viel, wenn wir sagen, dass seine Figur wieder keine, also nicht in dem Haupt-Wolfpack-Abenteuer involviert ist.
Nee, ich glaube, er verrat mir nicht zu viel. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was die Trailer schon alles verraten, aber ich glaube, das haben sie mehr oder weniger.
Die Trailer haben sowieso ein bisschen viel verraten, finde ich.
Ja.
Also A, kommt von den Trailern schon viel im Film, im fertigen Film vor, so in der ersten halben Stunde des fertigen Films. Also da nehmen sie relativ viel vorweg, finde ich sogar. Und das ist ein bisschen schade. Aber auch so, es gibt, glaube ich, einen Trailer, der vergeht den, fast den kompletten Film.
Also. Das hat man ja immer öfter heutzutage.
Aber das Ding ist ja auch, das weiß man wahrscheinlich nicht, bevor man den Film gesehen hat.
Ja.
Also
es gibt manchmal die Situation, da sitze ich im Kino und dann bin ich kurz vor Ende des Films. Und wenn ich mich dann an den Trailer erinnere und an eine Szene, die noch nicht vorkam, dann spoilt es mir so indirekt was, weil ich dann denke, ah, das kommt, muss noch vorkommen und dadurch dann weiß, was ja jetzt eventuell noch passieren wird. Das ist manchmal ein bisschen schade. Aber apropos Trailer, ich war gestern nochmal im Kino und habe dann auch den Trailer nochmal gesehen.
Den habe ich auch zum ersten Mal ich war am Freitag im Kino für den Great Gatsby. Und da war es sehr interessant, weil wenn man so in Pressevorführungen nur ist, dann entgeht einem ja sozusagen die Trailer-Reaktion des Publikums. Und das fand ich sehr interessant, weil der Hangover-Trailer der Trailer war, der beim Publikum am besten angekommen ist.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich hatte auch Freunde dabei und denen vorher schon gesagt, na, ich mochte Hangover 3 nicht so. Und dann kam dieser Trailer und ich musste selbst wieder schmunzeln und die Leute auch so, ach, sag gerne Fanakis und er singt. Und
aber das Lachen ist da vielleicht auch so ansteckend. Also,
ja. Ja, klar, also wie es oft so ist, ne, die guten Sachen im Trailer, das ist, glaube ich, hier teilweise auch so. Und also wir haben es schon gesagt, das Skript hat dann einfach zu wenig zu bieten. Also die Story ist so konfus und an den Haaren herbeigezogen. Das würde ich sagen, ist dann im Endeffekt, du kannst aus diesen Szenen einen super Trailer schneiden, 2,5 Minuten. Aber über diese, ich glaube, da geht 99 Minuten, 100 Minuten, kommt da echt zu wenig rüber. Und also wie gesagt, am meisten fand ich es schade, dass... Also ich glaube, Bradley Cooper hat in dem Film kaum was anderes zu tun, als irgendwie what the fuck zu rufen.
Ed Helms macht das auch sehr oft.
Genau, sie machen das beide, nur in einem unterschiedlichen Tonfall. Ja.
Und Zach Galifianakis lässt sich von nichts tangieren.
Ja. Ich weiß nicht, mal auf eine Szene zu sprechen zu kommen, ein bisschen konkreter, die ist jetzt nicht großartig wichtig. Da haben wir Ed Helms, der ja ein Arzt ist, ein Zahnarzt, und er geht in eine Apotheke, um sich illegal quasi zu viel von irgendeinem bestimmten Stoff zu besorgen.
Ja.
Und wenn du dich jetzt mal zurück an diese Szene erinnerst, die ist ja... Was hat denn diese Szene im Endeffekt gemacht? Ne? Er steht dann vor diesem Apotheker und schwitzt sich dann so ein bisschen einen zurecht.
Mhm.
Und der Apotheker sagt, ja, weiß nicht, ob ich Ihnen das jetzt geben kann. Ne? Das ist ein bisschen auffällig, so mit Ihrem Schwitzen und bla bla bla. Und dann im Endeffekt kommt er raus und sagt, ja, ich hab's bekommen. Es war knapp, aber ich hab's bekommen.
Stimmt,
Und das ist die Szene. So. Wo war der Gag? Ne? Nur, also du siehst Ed Helms vielleicht 2 Minuten so ein bisschen rumquengeln, aber das war's auch.
Ja.
Da denke ich mir so, wo sind da die Hollywood-Scriptwriter, die irgendwie ihre Millionen oder was auch immer sie dafür bekommen? Ja, underwhelming hatten wir schon mal das Stichwort.
Ich glaube, wir sind langsam an dem Punkt angelangt, wo wir vielleicht mal ein bisschen offener über den Film sprechen müssen.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich gerade die Zahlen gesehen habe, nach dem Memorial Day Wochenende in den USA, was irgendwie jetzt wahrscheinlich das stärkste Memorial Day Wochenende ever war, irgendwie mit 260 Millionen US-Dollar Umsatz durch die ersten, weiß ich nicht, 40 Filme oder wie viel laufen. Und war ganz interessant, es kam Fast and Furious 6 und Hangover 3 gleichzeitig.
Dazu könnt ihr übrigens auch unsere Review schon nachlesen.
Ja, Fast and Furious, richtig.
Der mir sehr viel besser gefallen hat als Hangover.
Ich glaube, das ist ja dann hier auch nur, der läuft schon hier jetzt.
Ja.
Eine Woche Unterschied, also wenn ich euch einen Tipp geben darf, dann vielleicht dann doch lieber Fast and Furious, vielleicht macht der wirklich mehr Spaß als Hangover.
Obwohl, Vin Diesel spricht mit Plattitüden, aber lassen wir das mal.
Kann ja auch lustig sein. Man hat Fast and Furious 6 gegen Hangover 3 quasi antreten lassen, wo viele im Vorhinein auch schon gesagt haben, ist ein bisschen komisch, weil irgendwie spricht das schon so eine ähnliche Zielgruppe
auf auch an. Auf jeden Fall männeraffin, auf jeden
Nimmt
Fall.
Nimmt man sich da nicht gegenseitig die Leute weg, die Zuschauer weg? Und im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch so gekommen, aber on top ist quasi rausgekommen, deutlich Fast and Furious 6, der irgendwie über 100 Millionen einspielt über die 4 Tage. Und Hangover ist gerade mal bei 54 Millionen.
Waren es nicht sogar 76?
Ja, das sind jetzt die internationalen.
Achso, okay.
Genau. Also sagen wir, in den USA waren es 54 Millionen etwa, jetzt über die 4 Tage, was nicht so stark ist, wenn man sieht, dass Hangover 2 über 100 Millionen in dem gleichen Zeitraum eingespielt hat. Also mehr als doppelt so viel. Da ist jetzt die Frage, einfach nur durch Fast and the Furious zu viel weggenommen. Ist ein Punkt, denke ich mal.
Sind die Zuschauer vielleicht durch Hangover 2 verschreckt worden, dass sie denken, ich möchte jetzt nicht nochmal das zum dritten Mal das Gleiche sehen?
Genau, gibt glaube ich 3 Sachen. Das ist die zweite Sache.
Oder gibt es schlechte Mundpropaganda?
Genau, die schlechte Mundpropaganda, würde ich sagen, ist die dritte Sache. Also bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Wir haben momentan international immer ziemlich gute Zahlen, ne, ja, bei den Filmen. Ob das dann noch ein bisschen was rauskommt, aber ich glaube,
also der USA wird bestimmt schon in die Gewinnzone kommen. Also ich meine, der kostet jetzt ein bisschen über 100 Millionen. Das wird er bestimmt noch machen. So, ich schätze mal so auf 350 Millionen insgesamt, wie es jetzt so aussieht.
Insgesamt meinst du? Ja. Weltweit? Ja. Ja, weil für die USA wäre das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr machbar. Aber wenn man sagt, ja, gerade mal 350 Millionen, ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, aber Hangover 2 allein in den USA, nee, Entschuldigung, das war weltweit, ja, über 500 Millionen eingespielt. Also ich denke, er wird weit hinter den beiden Vorgängern zurückliegen.
Ich bin sehr gespannt auf die Zahlen von Fast and the Furious 6. Der letzte Teil hat 626 Millionen eingespielt und der hat jetzt, glaube ich, schon am Startwochenende 250 Millionen oder so drin.
Ja, also das war jetzt auch wieder weltweit 250, in den USA über 100 Millionen, war, glaube ich, nochmal 10 Millionen stärker ungefähr als der Vorgänger, also startet schon ein bisschen stärker, von daher ist da alles drin, glaube ich. Und das ist ja auch Wahnsinn, aber für so ein Franchise, was irgendwie vor ein paar Jahren fast tot war.
Ja.
Das können wir vielleicht mal in einem anderen Podcast besprechen. Ja, nochmal abschließend, also für mich gibt es jetzt keine Empfehlung. Schaut euch Hangover 1 nochmal an, irgendwie der guten alten Zeiten willen, deutlich bessere Komödie. Mit Teil 3, das ist jetzt wirklich der typische Fall von Hollywood-Franchisierung, wo es dann wirklich bergab geht.
Es gibt natürlich jetzt auch keine großartige Comedy-Alternative zurzeit, würde ich mal sagen. Also wenn man unbedingt den Comedy hat, kann man das schon gucken, aber man sollte vielleicht nicht allzu viel erwarten von dem Film.
Also ja, ich denke auch, da werden sich, denke ich mal, auch die meisten einig sein, das ist irgendwie der Schwächste der Film, obwohl der zweite jetzt schon nicht überragend war. Ja, okay. Wollen wir noch einen kleinen...
bisschen spoilerischer, wollen wir es vielleicht schon noch gestalten.
Genau, wir machen noch einen kleinen Spoiler-Teil. Also ab hier bitte nur noch zuhören, wenn ihr Hangover 3 schon gesehen habt. Wir werden jetzt über diverse Szenen, das Ende etc. vielleicht noch sprechen.
Und der wichtigste Punkt, den man direkt vorwegnehmen muss, glaube ich dann, wenn man jetzt wirklich heftig spoilt, ist, es gibt keinen Hangover in Hangover. Wenn man die letzten 3 Minuten mal außen vor lässt, wo dann auf einmal die Kurve nochmal genommen wird, wo bestimmt so eine Panikreaktion kam, wir müssen jetzt noch einen Hangover machen, damit wir den Titel gerecht werden. Weil, Spoiler, wir sind ja jetzt gerade schon in der heftigen Spoiler-Territory, Alan heiratet nämlich tatsächlich. Nee, heißt der Alan?
Ja.
Alan, ja, okay. Und zwar heiratet er eine Frau, die er im dritten Teil kennenlernt.
Gespielt von Melissa McCarthy.
Melissa McCarthy, die man aus Brautalarm kennt oder Identity Thief. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der auf Deutsch heißt. Ist aber auch egal. Die hat aber auch in den USA zum Beispiel in Gilmore Girls mitgespielt oder spielt aktuell in der Comedy-Serie Mike and Molly mit.
Ja, würde ich auch sagen, ziemlich verschenkt, ähnlich wie John Goodman.
Ja, ja.
Also
die Chemie zwischen Galifianakis und McCarthy stimmt schon ein bisschen, würde ich sagen. Das war jetzt vielleicht sogar noch... Ja, so ein bisschen so Gross-Out-Humor kriegt man da zu sehen.
Und
nee,
so. Stimmt, würde ich
sagen. Sie ist quasi so das weibliche Pendant zu Ellen, also in allen Belangen. Sie ist auch absolut schrecklich zu ihrer Mutter. Und da haben sich also zwei gefunden, die perfekt zusammenpassen. Davor hatte man ja Ellen so als 40-jährigen Papa-Sohn kennengelernt, der noch bei seinen Eltern lebt, der sich von seiner Mutter da bedienen lässt, der vom Geld lebt, der Familie. Und in diesem Film, wie man auch schon in den Trailern sieht, deswegen, aber wir sind sowieso in der Spoiler-Territory, ich versuche mich immer noch ein bisschen zurückzuhalten, stirbt Alans Vater. Und das löst dann halt die Kette der Geschehnisse aus. Und die Freunde versuchen dann eine Intervention für Alan zu machen, und fahren ihn dann zur Entzugsklinik, aber dabei werden sie dann abgefangen von John Goodman, Black Dog, der wieder dabei ist. Das ist schon mal das erste Wiedersehen mit einem Menschen aus dem vorherigen Teil. Und John Goodman möchte, dass das Wolfpack ihm Chow bringt, weil Chow ihm sehr viel Millionen in Gold gestohlen hat. Nämlich, ich glaube, 82 Millionen?
Nee, insgesamt waren es irgendwie 40 Millionen oder 42 Millionen und 2x21.
Ach so, okay, eben, ne? Okay.
Genau. Genau, also es ist die Story, die wir jetzt auch am Anfang einfach nicht spoilern wollten, weil das dann schon vorwegnehmen würde, dass es keinen Hangover gibt. Und ja, wie fandst du die Entscheidung? Also die Story ist dann eigentlich im Prinzip, ich meine, dadurch, dass es in den anderen Teilen Hangover gab, das Naja, das es macht ist, den Film ja nicht groß anders.
Da ist man, glaube ich, als Zuschauer auch ein bisschen und als Kritiker auch ein bisschen schizophren. Also ich meine, zum einen möchte man nicht, dass sich alles nochmal wiederholt.
Ja.
Zum anderen ist man dann auch ein bisschen irritiert, dass es jetzt nun nicht das gibt, was die Serie davor ausgezeichnet
aber,
hat.
Ja, wenn du jetzt überlegst, stell dir mal vor, es hätte jetzt den Hangover gegeben, aber die Story hättest du ja im Prinzip auch genauso wieder mal. Ich finde, es ändert sich eigentlich so gut wie nichts dann. Dann hätten, wären sie auf einmal morgens aufgewacht, John Goodman wäre da gewesen, hätte gesagt, ey, so und so sieht's aus.
Ja.
Man hätte dann schon irgendwie, ich weiß nicht, die Story hat sowieso halt relativ wenig Sinn, weil diese John Goodman-Figur, die auf einmal mit Ken Jeong früher was zu tun hatte und hat Gold gestohlen, das ist halt alles so ein bisschen aus den Fingern gesogen. Das hat mit den vorherigen Teilen auch eigentlich nichts zu tun, außer dass man halt weiß, wer Ken Jeong ist, ne?
Ja.
Mr. Chow ist.
Ja.
Was haben wir noch gesagt? Gastauftritte?
Es gibt ein Wiedersehen mit Stus Ex-Frau, glaube ich. Kurzzeitiger Las Vegas Ex-Frau.
Genau, das wollte ich sagen. Genau, wir haben halt Heather Graham, die nochmal auftritt.
Ja.
Wir haben das Baby.
Das Baby, das jetzt auftritt. 5 Jahre alt ist und für dessen Vater sich Ellen hält. Was für einen der amüsantesten Momente des Films sorgt, würde ich mal sagen.
Stimmt, aber da muss man auch, das fand ich dann auch so seltsam, dann hat man diese Szene und Heather Graham ist auch eigentlich nur da, um dann irgendwie so ein Telefonat zu tätigen.
Also ist auch so ein Plot-Device eigentlich.
Das ist halt ein Plot-Device dafür, dass, ja, ein Plot-Device auf der einen Seite und einmal irgendwie nur die Entschuldigung, dass Ellen dieses Baby nochmal treffen kann und das war's. Und ja, ich weiß nicht, was das
ist. Es ist halt auch so Fanservice im dritten Teil. Ja. Also ich meine, wenn man... ich greife darauf, glaube ich, noch nicht so vor, aber wenn man dann das Ende des Films, na, obwohl, ich habe das dann ja schon verraten, wenn man bedenkt, dass alle Darsteller oder fast alle der drei Darsteller vehement behaupten, dass es der letzte Teil ist, dann versteht man jetzt auch, warum es der letzte Teil sein sollte wahrscheinlich. Weil jetzt sind alle unter der Haube, jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu machen, außer es lässt sich jemand scheiden und bla bla bla.
Ja.
Ich meine, du kannst natürlich jeden Mist konstruieren, um dann nochmal ein Hangover zu erzwingen oder so. Aber im Prinzip... hast du ja jetzt jede mögliche Konstellation einmal sozusagen durch, fast. Was gibt's denn noch großartig zu erzählen?
Also ich bezweifle jetzt auch ehrlich gesagt dran, dass egal wie viel Geld die denen da vor die Tür scharren, dass die Jungs da nochmal dabei wären. Also bis auf Ed Helms, der vielleicht jetzt sonst nicht so super viel hat. Ich glaube, das ist ja geil, so ein Bradley. Kann ich mir nicht vorstellen.
In 15 Jahren gibt es dann Hangover, die nächste Generation mit dem Baby.
das halt, glaube ich, eher. Also ich kann mir vorstellen, dass es einen neuen Hangover-Film innerhalb der nächsten 5 Jahre gibt, aber mit einer anderen Schauspielerkonstellation.
Oder vielleicht mal mit Frauen, wer weiß.
Wer weiß, ja. Aber ich denke, der Name an sich des Franchise wird dann, auch wenn der Film jetzt nicht so super läuft...
Oder so Direct-to-DVD-Dreck wie von American Pie.
Oh ja, das wäre auch schön.
American Pie 12. Stiflers Omas Rache.
Genau, ja. Nee, ich glaube, Bradley Cooper und Zach Galifianakis und so, die haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, Zach Galifianakis hat gesagt, er könnte sich ein Spin-off mit Mr. Chow vorstellen.
Ja.
Ich glaube, dass da Hollywood-Produzenten sich das schon durch den Kopf haben gehen lassen, ja. Einfach, wenn sie die Zahlen sehen. Aber ja, apropos Zahlen, wir haben es ja schon gesagt, wenn der dritte Teil jetzt eher enttäuschend wird, obwohl es wahrscheinlich auch, du hast ja gesagt, definitiv in der Gewinnmarge irgendwie noch sein wird. Ne? Obwohl der Film, wir haben vorhin nochmal nachgeguckt, 100 Millionen gekostet
hat. Ja, ein bisschen über 100 Millionen.
Wo ich glaube, dass jetzt mittlerweile auch da das meiste wirklich an den Gagen.
Du hattest ja vorhin gesagt, du glaubst gar nicht, oder du kannst nicht so richtig nachvollziehen, warum der 100 Millionen gekostet hat. Weil er eben nicht so aussieht wie 100 Millionen.
Ja, das ist auch vielleicht noch eine Sache, die man nochmal kurz ansprechen kann. Also, ich finde, ich habe halt auch keine Szene im Kopf, die irgendwie großartig jetzt teuer oder ich habe auch das Gefühl, ich habe die ersten beiden Teile jetzt nicht nochmal geguckt, aber dass die irgendwie interessanter inszeniert waren, so auch von den Bildern her und beeindruckender oder so.
Nee.
Weil sie kommen jetzt zum Beispiel in diesem Film nach Las Vegas.
Ja.
Sie fahren einmal über den Strip, sind dann in einem Hotel und das war's. Also,
ja. Und das Hotel, wie ich neulich auf einem Bild gesehen habe, war auch, also die tolle Stuntszene, die sich da im Hotel abspielt, ist auch mit Greenscreen entstanden.
Ja, ganz viel. Also, das habe ich auch gesehen. Und ja, also wie gesagt, underwhelming einfach. Also da sieht jetzt nichts nach besonders viel Geld aus. Ja. Es gibt diese Szene mit John Goodman einfach in der Wüste.
Ja.
Sie brechen einmal in dieses Haus ein.
Ja.
Es gibt so gut wie keine Statisten
oder
so.
Ich muss übrigens sagen, da habe ich vorhin um den heißen Brei rumgeredet, aber es geht mir jetzt gerade um die Giraffenszene. Und die fand ich, glaube ich, im Trailer fast witziger, als ich sie im fertigen Film fand.
Ja.
Weil ich es einfach too much fand, dass man da eine geköpfte Giraffe durchs Fenster, durchs Schauf... wie heißt das? durchs Autofenster fliegen.
Windschutzscheibe,
ja. Genau.
Ja.
Ach. Ich habe auch leider nicht darauf geachtet, ob da stand, no animals were harmed during the shooting of this movie.
Bestimmt, bestimmt. Ja, aber es ist auch so eine schlechte CGI-Giraffe. Ja. Es sieht nicht sonderlich gut aus. Und das Schlimmste ist, es ist irgendwie völlig ohne Kontext.
Ja.
Weil wenn man den Trailer sieht, denkt man, oh, was hat Alan jetzt wieder gemacht? Eine Giraffe gekauft, krass. Mhm. Aber der Film fängt dann irgendwie genau so an. Alan ist auf der Autobahn und sagt, hey, ich habe die Giraffe gekauft. Und denkst du, ja, okay, warum? Weil er wahnsinnig ist, aber das ist halt kein gutes Scriptwriting irgendwie.
Ja.
Und dadurch löst sich der Gag dann irgendwie bis auf dieses Gross-Out-Ding dann so ein bisschen in Luft auf. Wie gesagt, davon haben die ersten Teile auch gelebt, aber das hat mal irgendwie besser aufgebaut oder überraschend auch.
Wo war eigentlich Mike Tyson in dem Film?
Ja, auch eine gute Frage.
Und das Face-Tattoo, wo ist das Face-Tattoo hin?
Hatte er das im zweiten
Teil? Im zweiten Teil hatte er es, glaube ich, also auf jeden Fall noch.
Ja.
Oder wieder, oder ich weiß nicht.
Ja. Das kann man ja heutzutage perfekt entfernen lassen, offensichtlich. Nee, ja, stimmt, mit Mike Tyson, ich weiß, komisch, ne? Dadurch, dass sie jetzt, du hast schon gesagt, Fanservice-mäßig irgendwie nochmal alles rausgeholt haben,
hätte
er eigentlich vorkommen müssen.
Mhm.
Zumindest ganz am Ende. Wir können ja mal sagen, dass wir die, naja, du hast ja schon so ein bisschen gespoilert. Wir spoilern nicht, zumindest nicht, was in der Schlussszene dann noch gezeigt wird.
Und ach so, man sollte vielleicht nicht sofort aus dem Kinosaal rennen.
Genau.
Es gibt ein bisschen Credits und dann gibt es noch eine Abschlussszene.
Ja. Cool, dann sind wir, glaube ich, am Ende mit dem Hangover-Podcast. Das haben wir dann noch abgehakt. Ich glaube, einen größeren Podcast hat die Serie jetzt auch nicht unbedingt nötig.
Nee.
Und ja.
Ihr könnt uns aber immer noch, glaube ich, Anregungen und Wünsche für Themen für den Podcast schicken.
Genau, also es tut uns auch leid, unser Film-Junkies-Podcast hat im Moment hat ein bisschen geschliffen. Wir haben uns auch ein bisschen auf die Serien-Junkies konzentriert. Da könnt ihr auch mal reinhören. Wenn ihr irgendwie Ideen habt, was ihr gerne an Podcast hören wollt. Also die Frage war bei uns, was könnten wir als einen regelmäßigen Podcast machen? Das Problem ist, wir gehen nicht immer alle zusammen in die Pressevorführung, sodass wir jetzt zu zweit oder zu dritt einen Film besprechen können, was ein bisschen schade ist. Würden wir gerne machen, aber wenn die Pressevorführung mittags während unserer Office-Hours sozusagen sind, können wir nicht alle zu dritt oder zu viert in die Vorführung stürmen und die dann hier besprechen.
Mhm.
Das heißt, wollt ihr einen News-Podcast zum Beispiel, wie wir es am Anfang mal gemacht haben, wenn ihr das wollt, oder wollt ihr, dass wir einmal die Woche, weiß ich nicht, Box-Office-Zahlen besprechen oder sowas, dann schreibt uns doch einfach. Und ansonsten versuchen wir, wenn wir einen Film mit mehreren Leuten sehen, den hier zu besprechen, so wie wir es heute gemacht haben. Und
auch vielleicht klappt es ja bei Superman wieder, da müssen wir mal schauen.
Ja, also das ist bei den großen Filmen geben wir uns da auf jeden Fall mehr Mühe. Das ist auch nicht immer so einfach, die Verleiher wollen da auch nicht immer hunderte Leute von einer Redaktion sitzen haben, die geben sich da manchmal ein bisschen sperrig. Aber nee, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr noch gerne hören wollt, dann schreibt uns die einfach podcast@filmjunkies.de, könnt ihr uns anmailen oder einfach in die Kommentare auf der Website. Genau. Und ich glaube, dann war's das.
Ja. Heute.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.